Deutschlandfunk. Information und Musik.
Sie steht am Anfang und am Ende. Maria, die Mutter Gottes. In der Kunstgeschichte der westlichen Welt eine der meist dargestellten Figuren überhaupt. Jan van Eyck, Leonardo da Vinci, Tizian, Rubens oder Max Ernst haben der Welt jeweils ganz eigene Vorstellungen von Maria hinterlassen. Was lässt sich aus den Bildern, die sich Künstlerinnen und Künstler im Laufe der Jahrhunderte von Maria gemacht haben, ablesen? Darüber habe ich mit dem Kunsthistoriker Holger Jakob Friesen gesprochen, an der Kunsthalle Karlsruhe, Leiter der Abteilung Sammlung und Wissenschaft und Experte der Gemäldegalerie Alte Meister. Ich habe ihn gefragt, was wäre eigentlich die Kunstgeschichte ohne Maria?
Die christliche Kunst ist stark geprägt von Marienbildern. Maria ist eigentlich die zweitwichtigste Figur neben Jesus. Und man könnte sagen, dass seit dem 5. Jahrhundert an, da entsteht die Marienfrömmigkeit. Im Konzil von Ephesus wird sie sozusagen festgeschrieben und hält dann sehr schnell Eingang in die Kunst. Und Marienbilder sind überaus vielfältig. Verbreiten sich vom Osten in den Westen hinein und dann in der gesamten christlichen Welt und bestimmen die christliche Kunst über 1500 Jahre hinweg.
Ist Maria denn auch der Prototyp der Mutter in der westlichen Ideenwelt?
Es gibt natürlich viele Formen der Mutterdarstellung schon vor dem Christentum. Muttergottheiten, Darstellung von Schwangeren. Das ist auch in der außereuropäischen und von dem christlichen Standpunkt her gesehen heidnischen Kunst ja weit verbreitet. Und im Übrigen hat die christliche Kunst auch gewisse Anregungen erfahren. Beispielsweise Isis, wie sie ihren Sohn Horus nährt, ihn an die Brust nimmt, das führt zum christlichen Motiv der Maria Lactans, also der stillenden Mutter Gottes, ein besonders menschliches Motiv, das in der christlichen Kunst sich dann sehr verbreitet hat.
Das Menschliche kommt aber doch eigentlich erst mit der Renaissance in die Mariendarstellungen, oder gibt es das schon vorher?
Es ist ein sehr schrittweiser Prozess. Es beginnt mit sehr strengen Darstellungen der Mutter, die ihr Kind häufig auf dem Schoß hat, das Kind aber frontal dem Betrachter zugewendet mit Segensgestus und mit einer Rolle in der Hand, ganz unkindlich. Dieser Typus wandelt sich dann im Laufe der Zeit. Es wird die Beziehung zwischen Mutter und Kind stärker in den Blick genommen. Das Kind wendet sich der Mutter zu, es sucht den Kontakt, es greift mit dem Händchen nach der Backe der Mutter, die Mutter blickt ihr Kind an und es entsteht eine Beziehung, eine Interaktion, auch ein eben gefühlvolles Miteinander, eine Zärtlichkeit. Das gibt es an sich schon auch in der byzantinischen Kunst, die Glykophilusa, die süßküssende, da schmiegt das Kind seine Wange an die Wange der Mutter, sucht ihre Nähe. Also das ist auch sehr menschlich. Oder in einer der berühmtesten Skulpturen des Mittelalters, der goldenen Madonna von Essen, 10. Jahrhundert, um 980 entstanden, da reicht die Mutter ihrem Kind einen Apfel, wie im Spiel. Aber das Ganze ist auch hochsymbolisch, denn der Apfel ist einerseits ein Herrschaftssymbol, denken Sie an den Reichsapfel, es ist andererseits auch ein Symbol, dass die Ursünde, also der Apfel vom Paradiesesbaum, dass Jesus als neuer Adam ihn entgegennimmt und damit die Sünden auf sich nimmt. Das ist also sein Erlösungsopfer, das darin symbolisch zum Ausdruck kommt. Und so sind immer die menschlichen Interaktionen zwischen Maria und Jesus auch symbolisch aufgeladen. Sie bedeuten immer mehr, als sozusagen an der Oberfläche sichtbar ist.
Da machen wir jetzt mal einen großen Sprung, Herr Jakob Friesen, und gehen zu Max Ernst. Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen. Die Mutter Maria hat das Jesuskind auch auf dem Schoß, aber sie verhaut es. Also sie klatscht ihm ordentlich auf den Hintern. Wann beginnt eigentlich das Bild der Maria sich zu verändern? Also dass eben Maria nicht mehr nur die Inkarnation von Reinheit, von Unschuld, von Fürsorge ist.
Das Gemälde von Max Ernst, die Jungfrau züchtigt das Jesuskind von 1926 im Museum Ludwig in Köln, das ist in eine in der Tat erstaunliches Bild. Man könnte, wenn man es ansieht, denken, es ist rein blasphemisch, eine Art Gotteslästerung, eine Religionskritik. Da wird sozusagen das ganze Marien- und Jesusbild der Tradition über den Haufen geworfen. Aber das Bild ist vielschichtig. Es ist interessant, es ist zum einen autobiografisch hinterlegt, denn Max Ernst ist von seinem Vater als Jesuskind dargestellt worden, gemalt worden und dann gleich anschließend von der Mutter versohlt worden. Also da spielen frühkindliche Erfahrungen mit eine Rolle. Und zum anderen nimmt er auf intelligente Weise Bezug auf einen Mythos, nämlich wie Venus, die Liebesgöttin, ihren Sohn Amor versohlt. Das ist auch ein Motiv der Kunst. Und da werden also Profanes und Sakrales miteinander vermengt und auf intelligente Weise verknüpft in surrealistischer Manier. Ein komplexes Bild. Aber Sie haben recht. Darin wird schon ein gewisser Bruch, der selbstverständliche Glaube an Jesus und Maria deutlich. Und das geschieht im Laufe des 19. Jahrhunderts bereits. Die christliche Kunst gibt es auch im 19. und im 20. Jahrhundert, aber sie verliert ihre Selbstverständlichkeit. Man beugt das Knie nicht mehr vor diesen Bildern, soll Hegel mal gesagt haben. Und das merkt man auch bei den Marienbildern. Die Marienbilder, die sich dann sehr stark auf die Kunst der Tradition beziehen und weniger den religiösen Gehalt transportieren, die gefühlvoll sind, aber bis hin zur Sentimentalität und etwas Falsches bekommen mitunter. Manchmal auch haben auch die Madonnen dann plötzlich etwas Erotisches, auch Gefährliches, etwa bei Edvard Munch, wenn er eine Madonna malt. Also da lebt die Bildtradition weiter, aber sie wird doch stark verändert.
Welche Mutterbilder lassen sich eigentlich aus den Mariendarstellungen ablesen oder lassen die sich überhaupt daraus ablesen?
Natürlich kann man aus den Bildern jeweils auch etwas über die Beziehung zwischen Müttern und ihren Kindern ablesen. Und das beginnt eben schon im frühen Christentum, das Zärtliche. Beispielsweise, wenn Jesus den Daumen der Mutter ergreift, dann ist das ein sehr fein beobachtetes Motiv, denn das tun Kinder gerne, Kleinkinder. Die Zuwendung von Müttern zu ihren Kindern wird jeweils sehr unterschiedlich ins Bild gefasst. Ich denke aber auch an ein herrliches Bild des späten Mittelalters, das Paradiesgärtlein im Frankfurter Städel. Da hat sozusagen Maria ihr Kind abgetreten an eine andere Heilige, die heilige Katharina, die kümmert sich ums Kind und bringt ihm das Zitterspiel bei. Und Maria nimmt sich ein Buch und liest. Natürlich auch das symbolisch. Das ist die Bibel, in der sie liest und die Prophezeiungen, die darin stehen. Aber sie tritt sozusagen ein bisschen die Verantwortung für einen Moment ab und liest. Man könnte geradezu denken, das ist eine moderne Auffassung. Und so ist auch in späterer Zeit natürlich immer wieder werden Aspekte, menschliche Aspekte hervorgehoben. Da verfüttert Maria den Brei an ihr Kind oder sie nimmt ihr Kind an die Hand, wie in einem Gemälde in unserer Karlsruher Sammlung, gemalt von der badischen Hofmalerin Marie Ellenrieder um 1830. Da nimmt Maria ihr Kind an die Hand, das geht ganz selbstständig auf dem Boden, noch ein bisschen knickebeinig. Und das ist ein schön beobachtetes Motiv. Da kommt echte Mutterschaft bei Ellenrieder auch mit in ein heiliges Bild hinein.
Wir haben zu Anfang schon über den Gottvater gesprochen. Es gibt aber auch einen Stiefvater ja im Prinzip, der das Jesuskind mit aufzieht, Josef. Stiefvater ist wahrscheinlich auch nicht ganz der richtige Begriff, aber vielleicht können wir es einfach mal so stehen lassen. Der spielt in der Kunstgeschichte eine eher untergeordnete Rolle, was ja eigentlich konträr zu gesellschaftlichen Vorstellungen ganz lange Zeit steht, wo der Vater natürlich auch Verantwortung hat. Warum ist das eigentlich so in der Kunstgeschichte?
Josef ist tatsächlich eine etwas problematische Figur. Er ist ja nur der Nährvater von Jesus, während der eigentliche Vater Gott ist. Und so tritt er in der Kunst des Mittelalters eher marginal auf, während in der Renaissance seine Rolle schon steigt. Josef wird prominenter dargestellt. Er ist derjenige, der die prophetischen Schriften zum Teil liest. Ich denke an ein Bild von Hans Baldung Green. Oder er ist sogar die Hauptfigur, der das Kind auf dem Arm hält. Das kommt dann in der Zeit des Barock mit einer starken Josefsverehrung. Da werden dann auch die Gefühle des Mannes gegenüber dem Kind zum Ausdruck gebracht, die vorher nicht als darstellungswürdig galten.
Warum glauben Sie eigentlich, können wir heute mit Mariendarstellungen noch so viel anfangen? Also einerseits ist das Marienbild, das sehen wir immer auch Teil der Popkultur. Ein Beispiel wäre die Sängerin Beyoncé, die sich als eine Marienfigur präsentiert hat. Aber auch in der Alltagskultur spielen Mariendarstellungen meistens relativ kitschig, aber sie spielen eine Rolle. Warum glauben Sie, haben wir da immer noch einen Bezug zu?
Das Foto von Beyoncé Knowles ist tatsächlich hochinteressant. Ich kenne es auch und es ist ja millionenfach verbreitet worden. Man sieht Beyoncé, wie sie ihre Zwillinge im Arm hält und der Kunsthistoriker spürt, dass dort eine Menge Ikonografie drin steckt, denn Beyoncé ist hinterfangen von einer Rosenlaube. Das ist im Grunde genommen die Madonna im Rosenhag, die man dort sieht. Der Schleier, den sie trägt, spielt auf Maria an. Ebenso ihr Blick, der verhangen ist und versonnen in die Ferne geht, der also sozusagen über das Schicksal ihrer Kinder reflektiert. Wird es gut? Wird es nicht gut sein? Das scheint sie zu überlegen. Und das alles ausgedrückt durch im Grunde genommen uralte Bildformeln, die hier verwendet werden. Es sind eben wirkliche Gefühle und Situationen, die die Kunst immer wieder aufgenommen hat, die zeitlos sind und deswegen sich auch in der heutigen Zeit stark verwandelt, allerdings noch als brauchbar erweisen.
Mit dem Kunsthistoriker Holger Jakob Friesen habe ich über Marienbilder gesprochen und warum die Figur der Maria auch in der Popkultur des 21. Jahrhunderts immer noch eine Rolle spielt.